Kennst du das? Wenn man krank ist, kann man sich nicht mehr daran erinnern, wie es ist, wenn man gesund ist. Manchmal denke ich, dass es so auch ist mit dem Unglücklichsein. Denn ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie es war, als ich glücklich war. Dabei war ich nicht immer so. Oder zumindest träume ich von einer Zeit, in der ich nicht so bin. Und manchmal fühlt sich dieser Traum wie eine Erinnerung an. Oder fühlt sich die Erinnerung an wie ein Traum?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Heute mit dem studierten Philosoph und Informatiker, mittlerweile aber Vollzeit-Lyriker, Conny. Er schreibt aber nicht nur seine Rap-Texte, sondern auch sein eigenes Theaterstück, produziert wahnsinnig schöne Musikvideos und bringt einen zum Nachdenken. So ist es sicherlich ein mutiger Schritt, seinen Job zu kündigen, und wir sprechen in der Sendung oft über diesen Schritt. Spannend wird es aber, wenn Conny beispielsweise in einem Song wie Sisyphos auch die eigenen Privilegien thematisiert und hinterfragt. Auch die Auseinandersetzung mit sich selbst und der Gesellschaft ist auf eine gewisse Art und Weise ein Privileg, wie wir in diesem Gespräch feststellen werden. Dennoch bin ich sehr, sehr froh, dass dabei Songs, Videos, Texte wie die von Conny rauskommen. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Story of My Limo. Alle zwei Wochen sprechen Kathi und Charlotte mit Menschen über ihre Lebenskrisen. Agenturensöhne und Töchter würden jetzt sagen, wir haben hier sicherlich dieselbe Zielgruppe. Also hört mal rein. Hier geht es jetzt aber erstmal mit Scheitern für Anfänger und Conny weiter. Damit es diesen Audio- und Videopodcast weiterhin geben kann, seid doch so lieb und schubst unsere Schaukel von hinten an. Liked und kommentiert das Video, teilt es, damit es noch mehr Menschen sehen können. Und wenn ihr den Podcast hört, dann lasst auch gerne eine gute Bewertung da. Aber am Ende folgt eurem Herzen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger, heute mit Conny. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich sehr. Ich würde direkt mit einem Zitat von dir anfangen.
Oha. Okay.
Ich habe viel zu wenig Zeit in meine Fehler gesteckt. Was meinst du damit?
Das Zitat ist aus dem Song Sisyphos. Und in dem Song geht es ja so ein bisschen um meine Entscheidung, meine klassische Erwerbstätigkeit aufzugeben und Vollzeit in die Kunst einzusteigen. Und die Fehler, da stehen ja, also das ist im Endeffekt die Metapher für mein Schreiben und für meine künstlerische Tätigkeit. Und ich glaube irgendwie, in dem Moment, wo ich halt sage, das sind meine Fehler und ich will jetzt mehr Zeit in meine Fehler stecken, das beschreibt schon so ein bisschen auch so meine ambivalente Beziehung mit dem Schreiben und mit der Musik, weil für mich das Schreiben und das Musikmachen irgendwie immer eine Sache ist, die so super nah an mir dran ist, aber deswegen auch so viel Potenzial hat für mich, mir meine eigenen Fehler irgendwie aufzuzeigen. Und dieser Moment, wo ich das gemacht habe, wo ich so diesen vermeintlich sicheren Pfad verlassen habe und auf diesen Weg auch zu mir selber gegangen bin, ja letzten Endes, das war so für mich so dieser Moment, okay, ich trete jetzt meinen Fehlern gegenüber, so das war, ist so dieser Moment.
Und was findet man da so?
Boah, also das ist, glaube ich, ein ziemlich, für mich auf jeden Fall ein ziemlich tiefes Rabbit Hole, wo ich auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Federn gelassen habe, wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Zeit seitdem. Das war 2018, dass ich das gemacht habe, und seitdem sind viele, viele wunderschöne Dinge passiert, auch viele traurige Sachen, also für mich auch viele persönliche Verluste, die ich irgendwie gemacht habe, weil diese Beschäftigung mit mir selber ja einfach so ein paar Sachen zutage gefördert hat. Wir können ja gleich noch ein bisschen, ich kann da auch gleich noch ein bisschen konkreter werden, ohne, wenn ich jetzt hier nicht so abstrakt irgendwie so rumreden. Das, was mich zum Beispiel auch meine Beziehung gekostet hat auf eine gewisse Art und Weise, würde ich behaupten. Weil wenn du dich plötzlich so sehr auf dich selber um dich selber drehst, ne? Also du musst dir vorstellen, ich war vorher Softwareentwickler, ich habe einen eher klassischen 9-to-5-Job gemacht. Und dann bist du auf der Arbeit, bist im Büro und bist mit deinen KollegInnen und du machst deine Arbeit und du gehst abends nach Hause und dann ist irgendwie Platz für die Privatperson.
und es gibt irgendwie so eine Arbeitsperson und es gibt so eine Privatperson. Und das ist plötzlich weg irgendwie. Ich bin morgens in meinen, ich habe mir so ein kleines Büro gemietet, also trotzdem so einen kleinen Raum. Ich habe es immer meine Schreibwerkstatt genannt so. Und dann bin ich halt morgens dahin, also ich war irgendwie morgens die Privatperson, bin dann dahin gefahren und bin dann aber trotzdem ja dann im Schreibprozess weiterhin irgendwie Conny, so, ne? Mhm. Und worüber schreibe ich? Natürlich Sachen, die mich persönlich bewegen, meine Gedanken. Und dann habe ich irgendwie 8 Stunden mich rumgeschlagen mit mir selber, mit meinen Gedanken, habe versucht, die zu formulieren. Vielleicht auch mit meiner Unfähigkeit, das aufs Papier zu bringen, was dieses Gefühl eigentlich in mir ist. Und dann fahre ich nach Hause und bin weiterhin die Privatperson. Das kann einfach extrem anstrengend sein. Ja, weil ich dann irgendwie auch viele Momente hatte, in denen ich gemerkt habe, ich komme nach Hause zu meiner Partnerin, komme zurück in meine Beziehung, in mein eigentlich Privatleben und habe aber eigentlich gar keine Lust mehr auf mein Privatleben und mich selber, weil ich mich gerade so mit mir selber, gekämpft habe, die letzten 8 Stunden. Ich will eigentlich jetzt wer anders sein, so. Und, ja, das hat auch schon zu vielen Konflikten geführt. Gleichzeitig natürlich ist es eine absolut magische Situation, wenn es funktioniert. Wenn du nach 4 Stunden den Stift weglegst und dich gar nicht mehr dran erinnern kannst, wie das genau passiert ist, weil es so geflossen ist irgendwie. Es war so ein Trance-Zustand, so. Das ist, also Licht und Schatten auf jeden Fall.
Ja. Es ist interessant, dass du das sagst, es gibt so eine Arbeitsperson und eine private Person, weil ich habe das ehrlich gesagt lange Zeit nicht gecheckt. Also mir hat das auch ein früherer Freund gesagt, ich bin auf Arbeit jemand anderes. Und ich so, wer bist du denn da? Was machst du denn da anders? Und jetzt, wo du sagst, wie anstrengend das ist, erklärt das eigentlich ziemlich viel, dass man in diesem privaten Ding keinen Bock mehr auf sich selber hat, so hart das klingt, ne?
Ja.
Aber das heißt, du hast trotzdem probiert, dir so eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, also andere Räumlichkeit, auch morgens, oder bist du so ein Nachttyp?
Nee, also ich war schon immer eigentlich ein Frühaufsteher. Meine Routine war tatsächlich sehr, sehr lang und ist es auch immer noch in Teilen, super früh aufzustehen, meistens gegen 6, 7 Uhr eine Stunde Sport machen und dann sitze ich um 8:30 dann am Rechner oder am Schreibtisch und versuche dann zu schreiben und zu arbeiten. Also viele meiner KollegInnen, KünstlerInnen, KollegInnen sind da so, okay, krass, können sich viele einfach gar nicht vorstellen, das so zu machen. Aber irgendwie für mich ist das so die Zeit. Also ich meine, wir treffen uns jetzt hier auch gerade recht früh und ich habe gerade unter der Dusche, habe ich irgendwie eine Songidee gehabt, die ich jetzt auch gerade noch so auf dem Weg in der Bar noch so ganz kurz festgehalten habe, kurz in mein Handy noch so eine Hook-Idee eingesungen habe, wo ich so, okay, so könnte es funktionieren. Also irgendwie mein Gehirn fängt morgens immer an zu arbeiten, krass, deswegen es funktioniert für mich, ist so die Morgenzeit. Ja. Aber ja, also ich würde sagen, zu dieser Sache mit Arbeitsperson und Privatperson,
ja,
ne? Also ich glaube, es ist ich erzähle da keine große Weisheit, wenn ich sage irgendwie, wir haben ja irgendwie alle unsere Rollen, in die wir schlüpfen.
Ja.
Ne? Egal, ob jetzt irgendwie, wenn ich nach Hause komme zu meiner Freundin, in meine Beziehung oder auf der Arbeit so. Und ich glaube, es gibt nicht nur die Arbeitsperson und die Privatperson. Es gibt wahrscheinlich die Zuhauseperson und die Partyperson und die Arbeitsperson und die im Café mit Freund XY und auf dem Spielplatz oder weiß ich nicht, im Einkaufszentrum mit Freundin Y, so, ne? Also es gibt ja so viele Rollen, in die wir schlüpfen. Und ich behaupte, dass gerade auch die Materie, mit der ich mich so viel auseinandergesetzt habe, jetzt auf dem Album und in der letzten Zeit mit der Musik, mit meiner Musik auch irgendwie gerade dieser Frage nach Rollen, ne, gerade in Bezug auf Gender, also Geschlechterrollen, war das halt nochmal intensiver, weil ich ja auch in der Musik die ganze Zeit versucht habe, das aufzubrechen und mich selber, also zu reflektieren, wer schreibt hier gerade, in was für einer Rolle bist du eigentlich, was für eine Rolle redet hier gerade. Und es ist so schwer, dann wieder da rauszukommen und einfach nur zu sein, wenn du die ganze Zeit irgendwie da sitzt und irgendwie versuchst, 16 Zeilen darüber zu schreiben, wie du eigentlich nicht diese Rolle mehr sein willst, und dann kommst du aber doch wieder in eine Rolle, und irgendwie so diesen Kampf zu haben und dann aber das alles gehen zu lassen, das fand ich einfach wie, das, also fand ich super anstrengend und finde es auch bis heute noch in vielen Situationen anstrengend. Ja.
Ich finde, also mich hat das auch lange Zeit gestresst, dass ich gemerkt habe, ich bin immer sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen, weil ich meine schon ein paar Leute zu kennen, die wirklich straight immer so sind, wie sie sind, egal in welcher Situation. Ich bewundere das. Gleichzeitig ist es aber auch voll normal, dass man eine Rolle annimmt, weil stecken ja auch verschiedene Erwartungen hinter den Personen. Das heißt, mit deinen Homies, die du vielleicht von klein auf kennst, vielleicht haben die gar nichts mit dem Künstler zu tun. Sondern die supporten dich vielleicht, aber es ist trotzdem so, die wollen deine Privatperson. Dann gibt's wiederum Leute, die sehen dich nur komplett als Künstler und wären vielleicht sogar fast schon enttäuscht, also das ist jetzt nicht auf dich bezogen, sondern generell von einer Privatperson, ne?
Voll. Ja. Auf jeden Fall, also ich war 2019 vor Corona unterwegs mit einem guten Bekannten aus Düsseldorf, der auch Musiker ist, Sorgenkind. Und das war das erste Mal, dass Conny auf Solo-Tour sozusagen war. Vorher ja immer nur mit meiner Band Der Plot. Und da habe ich das halt auch in vielen Situationen gehabt, dass ich gemerkt habe, nach der Show, wenn man sich dann irgendwie, man trifft sich irgendwie am Merchandise-Stand, man bleibt ja dann irgendwie noch bei solchen kleinen Shows, ne, ist man danach dann irgendwie auch noch an der Bar und hängt irgendwie da mit den Leuten ab. Und da habe ich halt irgendwie auch gemerkt, okay, krass, ich bin natürlich irgendwie auch die ganze Zeit doch ja irgendwie in der Rolle so, ne, und versuche ja dann irgendwie auch diese Figur zu sein, die Leute in den Songs irgendwie hören, aber es ist auf, also das ist gar nicht so einfach, weil ich versuche ja auch, ich meine, du hast die Videos ja gesehen und kennst dieses Manic Pixie Dream Boy Bild, so, das ist ja schon irgendwie einfach auch eine Märchenfigur und es ist jetzt auch nicht so einfach, dann die ganze Zeit so eine Märchenfigur irgendwie zu sein, so, ne, sondern irgendwann will man ja dann auch irgendwie einfach so alles mal kurz durchatmen und irgendwie, ich jetzt mal so metaphorisch gesagt, so die Schultern einfach mal hängen lassen und irgendwie mal einfach nicht so eine rosa, diese rosa Figur irgendwie sein, so.
Ja,
das finde ich schon, also ich muss sagen, dass ich merke das immer dann, wenn der Druck so abfällt, dann merke ich erst, wie angespannt ich war, erst in diesen Momenten.
Ja, ja, das ist krass. Kannst du gut damit umgehen, unter vielen Leuten zu sein? Also, oder bist du so jemand, der so eine Batterie hat, die ja dann wirklich auch aufladen muss?
Also ich merke das in letzter Zeit immer deutlicher. Ich hoffe nicht, dass es was mit dem Alter zu tun hat, weil solche Sätze wollte ich niemals für euch sagen. Aber früher war das auf jeden Fall, war das für mich einfacher. Oder ich habe so das Gefühl, dass ich früher in so einen Modus gekommen bin, je mehr Leute da waren, dass ich immer mehr aufgedreht habe. Und inzwischen ist das aber, glaube ich, irgendwie eine Sache, die ich eigentlich versuche, nicht mehr so zu machen, weil ich habe das Gefühl, gerade durch dieses Aufdrehen habe ich mich dann auch in eine gewisse Art und Weise weiter von meinem eigentlichen Kern entfernt. Und ich glaube inzwischen zu verstehen, dass ich eigentlich eine sehr ruhige, verletzliche, bedachte Person bin, die eigentlich viel darüber nachdenkt, was sie sagt. Und in dieser Zeit, so vor allen Dingen, ich würde mal behaupten, so zwischen 16 und 24, war das halt immer so, dass ich dann in solchen, gerade auf so Partys und wenn viele Leute irgendwie drumherum waren, immer sehr, sehr aufgedreht bin und dann auch immer super viel einfach rausgehauen habe, Sprüche gemacht habe, wo ich inzwischen sage, ich glaube, das bin ich gar nicht. Und deswegen versuche ich, das nicht mehr so passieren zu lassen. Und dadurch, dass ich das bewusster mache, glaube ich, passiert es eher, dass ich so das Gefühl habe, okay, meine Batterie ist jetzt alle. Ja. Vorher war das so, ich lasse es einfach freidrehen und dann habe ich das, glaube ich, gar nicht gemerkt, wie viel Energie mir das am Ende gezogen hat.
Ja. Du hast jetzt gerade schon viel von Reflektieren gesprochen und was ich bewundere generell bei Musikern oder Künstlern ist, ihr müsst ja wahnsinnige Geduld haben. Also ihr schreibt, dann nehmt ihr was auf, dann muss es gemastert werden. Also die einzelnen Schritte kenne ich jetzt nicht im Detail. Aber bis man dann das Video und alles sieht, da kann ja schon das ein oder andere Jahr sogar vergehen. Wie ist das denn? Vielleicht bin ich da aber auch auf einer falschen Fährte. Aber wie ist das denn, wenn man sich krass entwickelt und schon an einem ganz anderen Punkt vielleicht im Leben ist, als das, was man da hört und sieht? Also passiert das oder kannst du dich damit immer noch dann identifizieren?
Ich würde sagen, es gibt Songs, die einfach so diese Zeit nicht überstehen. ich glaube, es wird zwar es in der heutigen Zeit, gerade in so Streaming-Zeit, ist es natürlich theoretisch möglich, dass du einen Song schreibst und dass der schon ein paar, weiß ich nicht, vielleicht nur 2 Monate oder 3 Monate später rauskommt. Das ist theoretisch.
Das stimmt, ja.
Theoretisch ist das möglich.
Ja.
So wie wir gerade in dem Projekt Conny arbeiten, also ich mache das ja mit 2 guten Freunden, Johannes und Elias, also wie wir gerade arbeiten, das ist eigentlich eher so, dass wir langsam einen ziemlichen Stau auch haben an Songs, viele Sachen, die schon länger fertig sind, die aber gerade noch nicht rauskommen können, weil wir einen gewissen Anspruch auch an die Videos haben und weil wir da immer so eine große Story erzählen wollen und viel, viel Konzept so dahinter haben. Deswegen ist es bei uns, dauert es eher länger, bis die Songs rauskommen. Und deswegen besteht da eine gewisse Gefahr. Also wir haben jetzt gerade jetzt in den letzten Tagen auch über 1-2 Songs gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, der muss eigentlich jetzt mal zeitnah raus, weil sonst wird der zu alt.
Mhm.
Das kann passieren. Ich versuche es da aber so ein bisschen zu halten wie mit Tattoos, weil in dem Moment, wo du es dir tätowierst, kannst du ja auch nicht sagen, ob dir das in 16 Jahren noch irgendwie
Stimmt.
gefällt. So,
ja.
ne? Und da, als ich, also meine Beziehung zu meinen Tätowierungen ist auch nicht unbedingt die allerbeste, aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mir damals gesagt habe, vor dem Hintergrund dieser Frage, wie du weißt ja nicht, ob du das in 16 Jahren irgendwie cool findest. Und dann habe ich aber gedacht, okay, aber in gewisser Weise bedeutet es ja, der Person, die du jetzt bist, zuzugestehen, dass sie auch in 16 Jahren noch da ist. Mhm. Wenn auch nur als Erinnerung, aber dass sie irgendwie auch valide ist. So,
ja.
ne? Das ist ja auch so krass. Also ich finde irgendwie so, wenn man so über Biografiearbeit spricht, also wenn man darüber spricht, wie man sich selber auch in der Vergangenheit konstruiert, ne, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke, ich habe 2020 eine Therapie gemacht, wie ich da auch irgendwie dran gearbeitet habe, mein altes oder mein früheres Ich, so den früheren Conny irgendwie so zu sehen, wäre es ja letzten Endes so schade, wenn ich sagen würde, so, boah, ich mag die Person nicht mehr oder ich will nicht mehr, dass sie da ist oder ich will das vergessen, so, ne? Und genauso ist es irgendwie auch mit Songs. In dem Moment, wenn es so weit kommt, dass der Song wirklich aufgenommen ist und dass er da ist, dass der Text geschrieben ist, dann hat er eigentlich eine Berechtigung und eine gewisse Validität. Und das versuche ich zumindest dann auch zu sehen und kann das auch bei den allermeisten Sachen so sehen. Also auch jetzt auf die alten Songs zu gucken. Also ich meine, ich mache jetzt schon das erste Album mit Der Plot, haben wir 2008 rausgebracht. Das sind jetzt 13 Jahre.
Schön die Rohlinge noch selbst gemacht.
Genau,
für
ja.
Für 2 Euro verkauft. Ja,
ja. genau ja. so. Und also wirklich so die allerersten Aufnahmen gibt es natürlich schon, waren noch früher, also das war ja das erste Album, was 2008 kam, ich glaube so die erste wirklich selbstgebrannte Platte, das war glaube ich 2006 oder so. Und wenn du dann irgendwie 15 Jahre lang Mucke machst, dann hast du natürlich Sachen, auf die du jetzt zurückblickst, wo du denkst, oh mein Gott, so wie unangenehm ist das eigentlich.
Ja, aber weißt du, ich meine gar nicht dieses Inhaltliche unbedingt, weil da bist du glaube ich noch ganz gut dabei, da gibt es andere Rapper oder Musiker, die müssen sich
ja.
da viel mehr Gedanken drüber machen und die überleben es auch, aber die Entwicklung von sich selber auch zu merken in der Person, ne? Was
genau.
hat dich damals beschäftigt,
ja.
was beschäftigt dich jetzt?
Genau.
Das ist so das, wo ich mir denke, krass, das wäre für mich sehr anstrengend, mich immer wieder in mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen. Ich finde es schon auf YouTube schlimm genug zu gucken, was war
ja.
vor 4 Jahren.
Ja.
Es ist weird, es ist einfach komisch.
Voll. Ich kenne auf jeden Fall, ich kenne diese Momente auch sehr gut. Ich meine, ich habe das ja natürlich schon bei einem Text, den ich irgendwie, ich schreibe einen Text, lasse den irgendwie ein paar Wochen liegen und komme dann wieder zurück zu dem Text. Und dann gibt es ja auch Stellen, wo ich irgendwie dann sage, boah, das war aber nicht cool. Also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern vielleicht irgendwie, das war einfach nicht cool formuliert oder es ist zu flach, es gefällt mir einfach nicht. Aber manche Stellen finde ich auch wieder gut. Also es ist eine stetige Konfrontation irgendwie mit dem eigenen Schaffen. Und das ist anstrengend, aber es bringt mich, also ich glaube trotzdem, dass es mir auch hilft, ein bisschen einfach ständig auch so einen Spiegel zu haben, aber in einem positiven, also ich glaube, man muss irgendwie lernen, damit positiv umzugehen.
Ja.
Also
ja.
Es ist definitiv super anstrengend.
Aber gab es auch schon mal so einen Moment, wo du dir dachtest, Alter, gar nicht mal so schlecht, habe ich viel schlimmer in Erinnerung?
Ja, voll. Also
Also ich meine, wir haben eben über den Song Sisyphos geredet. Mhm. Das ist jetzt inzwischen mein populärster Song auf Spotify. Und ich habe das Gefühl, gerade jetzt durch die Corona-Zeit hat er nochmal so richtig, Auftrieb bekommen irgendwie, weil viele Leute sich scheinbar gerade jetzt mit diesem Thema identifizieren können. Und das ist ein Song, den habe ich wirklich, das war für mich kein besonderer Song. Mhm. Also ich habe den geschrieben, weil ich es in dem Moment so gefühlt habe und es war einfach so, ich schreibe jetzt einfach mal so darüber, ohne großartig viel darüber nachzudenken, einfach nur so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Mhm. Und dann haben wir wir hatten unsere erste gemeinsame Session, Johannes, Elias und ich, und wir haben, glaube ich, in dieser Session 5 Songs gemacht und am Morgen des letzten Tages war Elias, meinte so, okay, wir haben jetzt so richtig Albummaterial gemacht, können wir nicht noch irgendwie was machen, was wir so einfach so zwischendurch raushauen? Yeah, yeah. Und ich meinte so, ja, guck, ich habe hier noch diesen Song so.
Yeah.
Und dann haben wir den gemacht und einfach so rausgehauen und auch gar kein Video dazu gemacht und so, weil, wie gesagt, ich habe irgendwie gedacht, ey, das ist einfach nur so ein bisschen erzählt. Und es ist bis heute, so seitdem, einfach irgendwie mein populärster Song und wird irgendwie 80.000 Mal im Monat gehört. Und ich denke so, krass, so, das ist total verrückt.
Und bei anderen Sachen gibt man sich so viel Mühe, steckt voll viel Power rein.
Und dann sind da so Zeilen drin, wo man sich so denkt, so, boah, das ist so ganz nah an meinem Herzen dran. Mhm. Und bei dem Song war das halt, ich habe einfach gar nicht damit gerechnet. Und das sind dann natürlich Momente, wo ich dann nochmal zurückkomme und denke so, okay, krass, guck mal, das ist so, was ist eigentlich das Besondere dann daran für die, also offensichtlich ist in diesem Song so eine Ehrlichkeit, die Leute so krass fühlen können, die manchmal vielleicht versperrt wird, dadurch, dass ich 2 Stunden über eine Zeile nachgedacht habe und jedes Wort irgendwie nochmal so umgedreht und gesetzt habe. Und dann ist vielleicht, aber es so konstruiert, dass diese rohe Ehrlichkeit gar nicht mehr so rauskommt, wie wenn du es einfach irgendwie kurz runterschreibst und es gar nicht sich im ersten Moment so besonders anfühlt.
Das ist heutzutage, glaube ich, eh so krass. Voll viele Leute denken, sie müssten so mega strategisch an Dinge rangehen, reden von Algorithmen und sonst was. Ja. Und dann sind es manchmal so simple Dinge oder Dinge, womit man nicht gerechnet hat, dass sie dann durch die Decke gehen. Das gibt es in allen möglichen Formen, also nicht nur in Musik. Ne?
Ja.
Du hast ja auch gerade die Therapie angesprochen und auch, dass du mit deinen Freunden arbeitest. Das sind so 2 Punkte, die mich auch immer wieder beschäftigen, weil mit Freunden arbeiten, super romantisch, super schön, sieht von außen auch immer mega geil aus und ich glaube auch, es ist sehr geil.
Ja.
Dennoch kann ich mir vorstellen, dass das auch ein total schwieriger Prozess ist, wo man sich halt auch fragen muss, fuck, wie gehen wir das jetzt an? Also vielleicht läuft es bei euch und es ist alles super, aber ich kenne es von anderen Leuten, dass es auch manchmal echt schwierig werden kann. Ne?
Mhm. Mit Max, also dem zweiten Rapper von Der Plot, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Den kenne ich also seit der 5. Klasse. Wir haben dann in der 7. angefangen, zusammen Mucke zu machen. Mhm. Und wir haben jetzt unser letztes Album 2020 rausgebracht. Also den Max kenne ich seit über 20 Jahren und das ist also eine der längsten Beziehungen überhaupt in meinem Leben. So, ne? Also jetzt abgesehen von, es gibt noch so 1-2 andere Menschen, würde ich sagen, aus der Schulzeit, mit denen ich irgendwie auch heute noch sehr eng bin. Und ansonsten halt irgendwie meine Eltern und meine Schwestern. So, ne? Das ist so die längste Beziehung. Und da haben wir das halt auch immer wieder gemerkt, je länger diese Beziehung auch bestand, dass man irgendwie einfach super viel Arbeit da reinstecken muss. Miteinander reden muss, Ehrlichkeit irgendwie auch finden muss, nach so einer langen Zeit, so, also wirklich wie so ein Paar, ne, also irgendwie merken so, okay, krass, wir müssen jetzt mal hinsetzen und irgendwie auch mal über was anderes sprechen, als nur über unser gemeinsames Mucke machen und so, total. Das ist wirklich krass, gerade für jemanden, der eigentlich eher so konfliktscheu, ich glaube, ich bin eine sehr konfliktscheue Person, und ich traue mich häufig nicht, es dauert immer sehr lange, bis ich Sachen anspreche, die mich irgendwie verletzt haben oder gestört haben. Was
bist
natürlich
du Krebs?
Nee, ich bin Widder.
Ach krass, okay, sorry.
Nee, alles gut. Aber also trifft es auf Widder auch zu? Ist es untypisch für Widder?
Aber es ist dein Aszendent ist eh viel wichtiger.
Ja, okay. Den weiß ich leider nicht. Den muss ich
raus.
Ich rufe gleich mal Mama an. Ja. Ich glaube, ich war nicht gewann, die Uhrzeit oder so ist
das.
Und deswegen gab es natürlich, das ist natürlich insofern schwierig, weil wenn ich halt immer ewig brauche, bis ich mit der Sprache rausrücke, dann kommt irgendwie das, dann kann es natürlich sein, dass immer wieder solche Triggerpunkte kommen und ich spreche das aber nie aus und dann kommt man an so einen Punkt, wo ich dann irgendwie mich schon so weit entfernt habe oder schon so sauer wegen einer Sache geworden bin, wo die andere Person gar nicht die Chance bekommen hat, etwas zu reparieren, was sie vielleicht gar nicht absichtlich gemacht hat.
Aber hattest du schon mal Angst, dass die Freundschaft also nicht nur drunter leidet, sondern auch kaputt gehen kann, wenn man zusammenarbeitet? Du hast ja auch schon mit Freunden eine Firma gegründet und gehabt.
Ja, also da war es tatsächlich so, dass wir die Firma aufgelöst haben, das war 2016, glaube ich, da war das wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt aufhören zusammenzuarbeiten, weil sonst sind wir nicht mehr befreundet in 3 Jahren.
Krass.
Ja. Krass. Also im Endeffekt war das auch die richtige Entscheidung für uns alle. Also ich glaube, es war für uns alle gut. In dem Moment ist es natürlich super schwer gewesen, das irgendwie einzusehen, weil das auch eine gute Sache war, die wir grundsätzlich da hatten. Aber man hat gemerkt, und ich habe gemerkt, ich müsste mal Hendrik fragen, wie er es inzwischen sieht, aber mein Gefühl war einfach sehr, sehr deutlich, dass wir einfach was ganz Unterschiedliches wollen. Mhm. Und dann war halt so, okay, wenn wir das jetzt weitermachen, dann, ich werde mich die ganze Zeit weiter ärgern. Und ich bin schon eine sehr lange Zeit wirklich immer nach Hause gekommen und war super wütend und traurig und still. Und meine Freundin damals hat mir das auch immer reflektiert irgendwie. Sie hat gesagt, du bist so unglücklich, wenn du nach Hause kommst. Es kann so nicht weitergehen, irgendwas muss sich ändern. Und dann war es letzten Endes auch genau das Richtige zu sagen, wir machen an der Stelle Schluss und bewahren uns die Freundschaft.
Ja.
Und machen die Firma platt. Inzwischen habe ich wieder eine neue Firma mit Hendrik. So, das, von daher ist alles cool. So. Da merkt man ja auch daran, dass es grundsätzlich irgendwie funktioniert. Aber in dem Moment hat es halt einfach nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und ich glaube, dass das, glaube ich, auch ein wichtiges Learning für mich, dass ich nicht immer so diese Angst haben muss davor, dass in dem Moment, wo ich ein Problem anspreche, wo ich eine Sache thematisiere, dass die andere Person dann, letzten Endes habe ich ja auch nur Angst davor, sie vor den Kopf zu stoßen. Dabei hat sie mich wegen irgendwas ja auch vor den Kopf gestoßen. Also ist eigentlich ja, meine Erfahrung ist ja genauso valide und deswegen ist es ja auch okay, wenn ich das der anderen Person sage, aber ich bin einfach eine konfliktscheue Person und ich habe in dieser Konstellation, in der wir jetzt aktuell mit Johannes und Elias arbeiten, die ist erstens noch nicht so alt, so deswegen, da ist noch nicht so viel Kruste über alte Wunden gewachsen und so, die dann doch vielleicht mal wieder aufreißen könnte. Zumindest mit Johannes. Elias kenne ich inzwischen auch schon sehr lang, aber ich habe das Gefühl, dass Elias eine sehr viel kürzere, wie sagt man, Zündschnur hat. So. Also der kommuniziert viel, viel schneller, wenn ihm etwas nicht passt.
Ja.
So, und das ist für mich voll gut und ich kann daraus erstens für mich persönlich sehr viel lernen und zum anderen ist es halt cool, weil er dann irgendwie sagt so, ey, pass mal auf, das fand ich einfach uncool. So, können wir mal ganz kurz darüber reden? Dann reden wir darüber und dann glättet man so die Wogen und dann
cool, dann kannst du es auch ein bisschen so von ihm übernehmen, ne? Weil man guckt sich ja dann doch vieles von Freunden ab, ne?
Voll. Definitiv. Ich heul ihn dann auch immer voll mit Sachen und sag so, ey, das und das nervt mich voll an XY und er ist dann so, ja, dann du musst es aussprechen, so mach das, klär das so. Und er coacht mich so ein bisschen so da rein auch so, und du musst es ansprechen, du musst machen.
Ja,
so.
Ja. Ich glaube, wir haben mit Curse im Podcast drüber geredet oder privat. Er meinte auch, dass, wenn man coacht, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dann, und da ist zum Beispiel eine Band oder eine Gruppe, egal ob jetzt selbstständig, was auch immer du machen willst, das Erste, was du abchecken musst oder kannst, ist, wie sind die Erwartungen? Mhm. Und das ist das, was du vorhin meintest. Jeder hat meistens eine völlig andere Vorstellung und Erwartung. Und daran scheitert es dann immer, dass die Leute sich streiten oder unzufrieden sind, weil alle ganz andere Bilder im Kopf haben von der Zukunft. So.
Ja.
Aber hat, um jetzt die Brücke zur Therapie zu schlagen, hat dir Therapie jetzt zum Beispiel auch in so Bereichen geholfen mit konfliktscheu sein? Oder war das nur so eine Bestandaufnahme, das sind so meine Baustellen?
Also ich bin jetzt gerade tatsächlich, meine Therapie ist Ende 2020 zu Ende gegangen und das führt jetzt ein bisschen so weit, aber ich hatte die Therapie eigentlich gerne weitergemacht, das ging dann aber nicht und deswegen bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einem neuen Therapieplatz und in der Zwischenzeit habe ich mir eine Stelle gesucht, wo man so eine systemische Beratung machen kann.
Geil.
Und ich mache jetzt sozusagen gerade als Übergang so eine systemische Beratung. Und die ist viel praxisorientierter als so eine Psychotherapie, in der man ja eigentlich wirklich hauptsächlich irgendwie redet, ne, und irgendwie so eine emotionale Bearbeitung macht. Und in dieser systemischen Beratung habe ich einen Berater, der wirklich sehr, sehr praktisch versucht, mit mir so Alltagsherausforderungen anzugehen.
Genau.
Und mit dem mache ich gerade eine Praxis, die nennt sich Introvision.
Mhm.
Und bei der Introvision, es kommt, ich sag's dir was? Also,
nee.
Es kommt wohl aus der Traumatherapie. Und bei einer Traumatherapie ist es ja häufig so, oder Trauma oder Angst, ich glaube, Trauma war falsch, ich glaube, Angsttherapie. Wenn du zum Beispiel Angst vor einem Aufzug hast, dann ist es ja, wenn du das bearbeiten willst, gehst du so Schritt für Schritt, näherst du dich dem an, du gehst ein bisschen näher an diesen Aufzug ran, irgendwann drückst du mal vielleicht den Knopf, dass der Aufzug kommt, dann stellst du dich einmal rein, aber fährst noch nicht mit dem Aufzug und du gehst immer so in Schritten, immer so ein bisschen näher so an dieses Thema ran. Und bei der Introvision geht es darum, so Ängste, die keine physikalische Manifestation haben, wie zum Beispiel einen Aufzug, an den ich mich annähern könnte, sondern so ein Konflikt oder so eine Aussprache, dass man den so vor seinem inneren Auge mal so durchspielt.
Ja.
Und dafür, dann machst du die Augen zu, setzt dich hin und dann lässt du, dann stellst du dir diese Situation ganz konkret in deinem Kopf vor. Und dann geht natürlich dein Puls hoch, ne? Und dann irgendwie deine Amygdala heißt es, glaube ich, so deine Gehirnregion macht dann richtig Stress, die das ist, was dich eigentlich, was diesen Fluchtreflex auslöst und was in mir diese Konfliktscheue verursacht. Und die lässt du halt richtig hochfahren, ne? Also du stellst dir das so konkret vor, wie du es so machen kannst und dann geht das halt in dir hoch und dann lässt du das ganz langsam wieder abebben und beobachtest dich halt so ein bisschen dabei und versuchst dir selber so ein bisschen klar zu machen, diese Panik, die dann ausbricht, dieser Fluchtreflex, der kommt ja, weil man sich irgendwie vorstellt, okay, es ist alles super schlimm.
So, aber es ist gar nicht so schlimm, ne?
Also du stirbst ja nicht dabei. So, und es wird auch nicht passieren, dass die andere Person dir dann irgendwie dich schlägt, also in den allermeisten Fällen. Ne, also gerade in meiner Beziehung jetzt mit Personen, mit denen, wo ich diese Konfliktscheu habe, wird das ja nicht passieren. Es geht einfach nur darum, dass die Freundschaft in gewisser Weise nicht auf die Probe gestellt wird, aber du weißt, was ich meine. Also, dass man einfach so einen Konflikt oder einen möglichen Streit hat. Und man lässt es einmal einfach passieren. Und je häufiger, wenn man das halt mehrfach macht, dann ist halt immer diese Stressreaktion wird immer ein bisschen weniger. Und darum geht es in dieser Introvision, sich immer wieder mit diesen Stresssituationen zu konfrontieren und diese Panik, die dann kommt, einfach mehr unter Kontrolle zu kriegen und die zu einem Vertrauten oder zu einer Vertrauten zu machen und nicht immer zu so einem, ich muss sofort davor abhauen, sondern dass man sagt, okay, ich weiß, das passiert jetzt, aber ich weiß auch, es ist gar nicht schlimm und es wird gleich wieder abebben. So.
Vor allem mein Therapeut meinte, dass, also du musst ja, es ist ja eigentlich auch frech zu glauben, dass deine Freunde nicht damit umgehen können.
Ja.
Also es ist total krass zu glauben, also so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wenn es meine Freunde sind, dann muss ich ihnen das sogar zumuten können. Und wenn nicht, dann ist halt die Frage, hält es die Freundschaft aus? Und es sollte in den meisten Fällen die Freundschaft aushalten, weil meistens sind das nicht so richtig gravierende Sachen.
Ja, also darüber habe ich auch mit meiner Therapeutin damals getroffen, die auch gesagt hat, sie versuchen ja die komplette Verantwortung für alles die ganze Zeit zu übernehmen, so, aber es ist doch eine Beziehung, also es gibt zwei Leute, also auch die andere Seite hat ihren Teil zu tragen. Und sie meinte halt, sie müssen aufhören, irgendwie zu versuchen, hier 95% von allen möglichen Ausgängen und von allen möglichen Verletzungen, die auch nur eventuell da sein könnten, schon im Vorhinein vorwegzunehmen. Weil das sonst, dann wird man halt auch konfliktscheu, weil das kann ja auch dieses Risiko, was man selber dann versucht, im Kopf alles abzudecken und abzusichern, das ist ja unmöglich.
Also, ja, und es ist super anstrengend, wenn du mal überlegst, was für einen Stress du dich auch dann so aussetzt, ohne überhaupt den Konflikt anzusprechen. Ne?
Ja, genau.
Ich habe lustigerweise eine Konflikttherapie gemacht.
Krass.
Ja, mit Gruppe, jeden Tag.
Geil.
Ja, geil. Aber halt auch die Hölle, ne? Also geil, aber also du lernst über dich so viel, über deine Verhaltensweisen in der Gruppe. Du merkst ganz viel, aber es ist auch richtig, richtig anstrengend. Also ich bin zwar immer so ein Verfechter von Therapie und würde es jedem raten. Also ich bin nicht der Meinung, es braucht nicht jeder, aber ich würde es trotzdem jeden raten, selbst wenn es einem nicht schlecht geht. Meistens ist es sogar präventiv ganz gut. Aber du merkst in der Gruppe, selbst wenn es Fremde sind, und es war meine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt, am Anfang, wie du auch Situationen auf andere Menschen überträgst, die gar nichts mit der Person zu tun haben.
Ja.
Das heißt, also das ist richtig abgespaced. Du bist auf einmal die Schwester für jemanden, obwohl du nicht die Schwester bist. Aber vielleicht ist es auch die Mutter auf einmal, die du da vor dir sitzen hast. Aber das merkst du halt natürlich alles nicht. Das ist alles unterbewusst so.
Ja.
Und daran merkst du halt, wie ja, deine früheren Beziehungen so dich geprägt haben.
Ja, ja. Also das finde ich wahnsinnig spannend. Eine Freundin von mir hat ja jetzt auch aufgrund eines stationären Aufenthalts auch eine viel Gruppentherapie gemacht. Und da war ich auch so krass. Also was sie davon erzählt hat, habe ich auch gedacht, okay, vielleicht wäre das auch ganz geil, wenn ich das machen würde. Auf der anderen Seite merke ich halt auch, glaube ich, eben aufgrund dieser Konfliktscheue, so wenn du das jetzt davon erzählst, wenn ich mir das vorstelle, wie ich das machen würde, boah, ja.
Ja, aber es, wie gesagt, hättest du mir das vor einem Jahr gesagt, hätte ich gesagt, Alter, im Leben mache ich das nicht. Alleine schon aufgrund von Empathieproblemen. Also ich habe kein Problem mit Empathie, im Gegenteil. Aber ich könnte in diesem Raum nicht sitzen mit 10 Leuten und mir die Probleme auch von anderen anhören. Ich würde einfach draufgehen. So.
Ja.
Aber das ist, so hart das klingt, weil es war teilstationär, das Beste, was mir passiert ist.
Krass.
In den letzten Jahren. Und das klingt absurd, weil eigentlich ist es was voll Blödes, wenn du stationär und dann teilstationär bist, aber gleichzeitig ist es das Beste, was mir passiert ist. So.
Ja.
Was würdest du den Leuten sagen, weil ich kenne leider viele Leute, die von Therapie nicht so viel halten, was hast du denn so für dich noch mitgenommen?
Also die Therapie war für mich so ein Ort, wo ich mich ganz langsam daran rantasten konnte, an einem ganz normalen Wochentag zu einer Zeit, wo ich eigentlich sonst immer mich so zugeschüttet hätte mit Arbeit, ne, einfach irgendwie das mal zulassen konnte, einfach zu sagen, so, das hat mich total verletzt oder da bin ich super unglücklich drüber. Mhm. Sowas auch mal auszusprechen. Also das ist so ein Wahnsinn, was eine Person wie ich, die super viel ich bin super viel in meinem eigenen Kopf, so, ne, also ich meine auch, man hört es ja auch vielleicht auch so ein bisschen an den Texten, ich denke so viel über jeden einzelnen Satz, auch nicht nur, wenn ich schreibe, über so viel denke ich irgendwie nach. Aber es ist so ein krasser Unterschied, diese Sachen auszusprechen, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, dass ich das irgendwo auch wusste, aber letzten Endes den Schritt zu machen und dann auch zu sagen so, ja okay, ich sitze jetzt hier mit dieser fremden Person eigentlich, und ich habe diesen Impuls zu weinen und ich unterdrücke es halt einfach mal nicht. Mhm. So, das waren Sachen, die habe ich zum allerersten, das habe ich zum allerersten Mal gemacht. Das war krass. Und ich glaube, so wie du, jede Person sollte die Möglichkeit haben, das zu machen.
Ja. Wann hast du denn das letzte Mal geweint?
Ich weiß nicht, ob das in der Therapie war.
Ich finde das so krass, wenn Leute nachdenken müssen. Gestern, original, gestern, ja.
Okay, krass. Nee, so ist es leider noch nicht bei mir. Ich hätte das gerne oder ich hätte das lieber auch so, dass so regelmäßig in meinem Alltag ist.
Aber es ist medizinisch zum Beispiel überhaupt nicht bewiesen, dass dir das wirklich hilft. Also es fühlt sich für die meisten so an, dass es was macht.
Okay, das ist interessant.
Aber wissenschaftlich heißt es, also du kannst auch jahrelang nicht weinen und das bedeutet nicht, dass du jetzt irgendwie emotionales Wrack wirst oder Probleme bekommst.
Nee, aber also ich weiß ja, dass ich kenne ja den Impuls. Ich kenne ja den Impuls, aber ich merke auch, wie ich einfach, ja. Also eine Sache, an die ich immer denken muss, ist, wie ich, dass ich sitze mit meiner Mutter auf der Couch. Meine Mutter hat immer so bei diesen 20.15 Uhr Filmen, so, die hat immer genau in dem Moment, wo die das auch so angelegt haben, dass man da anfängt zu heulen, wenn dann so diese kitschige Musik kommt, so drei Viertel des Films, so da meine Mutter war wirklich, konntest du die Uhr nachstellen, so, ne? Die hat sofort angefangen zu weinen.
Das bin ich.
Ja. Und ich weiß noch, wie ich sehe halt mich selber, mein damals, weiß ich nicht, 11, 12, 13-jähriges Ich, wie ich das halt mitbekomme und ich merke diesen Kloß im Hals. Ich habe diese Szene noch so krass vor Augen. Ich merke diesen Kloß im Hals, aber es ist mir, ich, es ist komisch. Also ich unterdrück's, also ich schluck's runter, ich arbeite dagegen, weil ich das irgendwie komisch finde, wie meine Mutter, dass meine Mutter weint und irgendwie, das macht irgendwie was mit mir. Yeah. Aber das habe ich, also das habe ich nie auf so eine Art und Weise irgendwie aufgearbeitet. Und ich habe so das Gefühl, ich habe diesen Reflex dieses Runterschluckens halt total verinnerlicht.
Yeah.
Und es ist bestimmt auch nicht verkehrt, das grundsätzlich auch mal runterschlucken zu können. Mhm. So, das will ich gar nicht sagen, dass man jetzt immer das dem sofort auch nachgeben muss. Aber ich glaube, dass es bei mir halt das Gegenteil der Fall ist, dass es mir eigentlich schwerfällt, das nicht zuzulassen, also das zuzulassen. So.
Ja.
Und das finde ich halt eigentlich nicht cool.
Ja, ja, ja.
Und
ist auch eine spannende Beobachtung, ne? So bei sich selber.
Ja, voll. Ja. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die neu war in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt, also ich bin jetzt hauptberuflich Texter oder Musiker oder Künstler, wie auch immer, dass ich dann Situationen hatte, dass ich halt beim Schreiben weinen konnte. So, das waren zum Beispiel auch super krasse Situationen, ne, dass ich dann also an einem Text saß und egal, ob es jetzt ein Song war oder ich habe auch so für mich selber, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal veröffentlichen möchte, aber so ein bisschen so Kurzgeschichten geschrieben und so kürzere Texte, also eher Prosa und jetzt keine Lyrik, wenn man es so nennen möchte. Auch da so Situationen gehabt, wo ich dann diesen Text geschrieben habe und dabei, ne, dann weinen konnte. Und das waren halt auch super krasse Momente, so, ne? Dann dachte ich, okay, wow, so, ne? Krass. Okay, hier passiert jetzt gerade was ganz Besonderes, aber es war cool, so, es halt ging dann so. Auch, ey, weirde Situation. Das, woran ich mich gerade erinnere, so, es war halt schon dunkel draußen. Ich hatte irgendwie so, es war auf jeden Fall Winter. Ich saß da so in meinem kleinen, es ist wirklich eine sehr kleine Schreibwerkstatt, die ich da habe, so, ne? Ich saß da so und, das Büro ist über so einer Halle, wo die so Crossfit machen. Und es läuft halt unten, läuft so dieser, weißt du, so dieser Workout-Beat, so, ne? Bam, bam, bam. Und du hörst so die Gewichte knallen auf dem Boden, so. Und ich sitze da so vor meinem Rechner und heule so wegen so einem Text, den ich da geschrieben habe. Auf jeden Fall so eine, danach dachte ich, okay, abgefahren, so, wenn das jetzt jemand gesehen hätte, so. Aber ja, es war ein krasser Moment für mich.
Du beschäftigst dich ja auch viel mit Feminismus und ich glaube, viele Menschen meinen, Feminismus ist etwas, was den Frauen hilft. Mhm. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, nee, das hilft auch Männern oder kann Männern helfen. Hat dir Feminismus in irgendeiner Art und Weise geholfen? Oder das Beschäftigen damit?
Also, es ist schwer für mich, glaube ich, das so hochhängen zu können. Also, ich möchte das gerne so hochhängen. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es so pathetisch, dass es dann so ein bisschen pathetisch wird. Aber also ich kann eigentlich nicht sagen, ich kann es nicht genug betonen, wie viel das für mich gemacht hat. Wenn ich so mit meinen engsten Menschen über so die letzten Jahre rede, dann rede ich meistens so in Versionen von mir, so Conny 1.0, Conny 2.0, Conny 3.0 und so. Vielleicht ist noch so ein Ding aus diesem Programmierding so, ne? Aber ich würde sagen, so dass die neueste Version, die es jetzt irgendwie gibt, dass die halt überhaupt erst möglich war, durch die Beschäftigung mit feministischer Literatur und feministischer Theorie. Und wir haben jetzt irgendwie viel gesprochen über weinen können und über Therapiearbeit, über Biografiearbeit. Und da drin sind ganz, ganz viele Aspekte für mich, die ich halt mir überhaupt erst erarbeiten konnte, über die Auseinandersetzung mit feministischen Themen. Und gerade so das Thema Männlichkeit, die Auseinandersetzung damit, wie war die Beziehung zu meinem Vater, wie ist die Beziehung zu meiner Mutter, wie sehe ich mich selber, inwiefern ist mein Agieren von dem bestimmt, was ich als männlich erachte, wie verhalte ich mich in einer Beziehung? Es sind so viele Aspekte, die ich daraus mitgenommen habe. Und du hast eben gesagt, du bist ein sehr empathischer Mensch. Und ich glaube, dass ich das grundsätzlich auch bin. Und was ich aber so für mich selber finde ich das so besonders, dass ich so das Gefühl habe, je mehr ich mich mit dem Thema Feminismus auch beschäftige, desto mehr wird mir eigentlich desto mehr wird mir wichtig, wird mir klar, wie wichtig diese empathische Seite irgendwie ist, ne? Und Feminismus hat für mich ganz viel auch mit Empathie zu tun. Und es klingt so absurd, aber im Alltag glaube ich, dass viele Leute so eine Empathiegrenze an der Stelle haben, wo man von Mann zu Frau irgendwie geht und man denkt so, ja, Frauen sind ja irgendwie anders, ne? Über diese bescheuerte Mario Barth-Denke, so Männer sind so, Frauen sind so, ne? Hat man so das Gefühl, okay, da ist so eine Grenze, wo meine Empathie irgendwie auch gar nicht irgendwie hingehen kann, so, weil Frauen sind ja irgendwie anders irgendwie, ne? Ey, ich meine, keine Ahnung, wenn wir irgendwie so sprechen über, wenn wir zum Beispiel sprechen über sowas wie MeToo, dann sind da Menschen, die erzählen, die erzählen von Dingen, die ihnen passiert sind und von Erlebnissen, von Schmerz, von Grenzüberschreitung, die sie erlebt haben. Und das Erste, was Leute machen, ist zu sagen, ich glaube dir nicht. Oder hast du einen Gerichtsbeschluss dafür? So, wo ich mir denke, so, Leute, was zur Hölle? So, wo da ist erstmal jemand, der erzählt einfach, oder die erzählt einfach erstmal von einem Erlebnis. So, das, und wie schafft ihr es, die Empathie so auf Null zu schalten, dass ihr nach einem fucking Gerichtsbeschluss fragt? So, was zur Hölle ist da los?
Ich kann mir vorstellen, es ist Angst. Weil es würde bedeuten, wenn ich mich jetzt damit auseinandersetze, müsste ich mich eventuell auch mit Fehlern auseinandersetzen, die ich mal begangen habe. Ob bewusst oder unterbewusst, aber darum geht es ja oft gar nicht. Also, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, durch MeToo haben Frauen darüber gesprochen. Es gibt humorvolle Art und Weisen, es gibt informative Art und Weisen. Ich glaube, wir haben, glaube ich, alles wirklich durch.
Ja.
Und man merkt, dass die Masse zumindest, wobei... Ich weiß gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber man merkt schon, dass eben die Leute immer noch so reagieren und man fragt sich, wie kann das denn sein?
Ja.
Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist Angst, sich mit einer sehr dunklen Seite auch manchmal auseinanderzusetzen, die vielleicht in jedem von uns schlummert, unabhängig ob jetzt Mann oder Frau, weißt du? Weil auch als Frau kann man sich ja mitschuldig machen. So.
Klar, natürlich. Es gibt eine Folge vom Lila Podcast, das ist so ein feministischer Podcast, den ich immer sehr, sehr gerne höre. Und da gibt es einen Mitschnitt von einer Konferenz, die die veranstaltet haben. Da gibt es die Keynote von einer Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin und Autorin, Mitu Sanyal heißt sie. Die macht diese Keynote über die Frage, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, irgendwie, wie sieht der neue Feminismus aus, der moderne Feminismus? Das war jetzt vor ein paar Jahren, wo sie irgendwie gefragt worden ist, wie stellt sich das vor? Und sie sagt, dass sie sich eigentlich wünscht, dass Liebe die ordnende Kraft irgendwie in unserer Zukunft irgendwie ist. Und das klingt jetzt ein bisschen, vielleicht klingt es ein bisschen esoterisch und pathetisch, aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, diese Folge, diesen Podcast zu hören, weil sie ist eine Wissenschaftlerin, so, sie macht das schon sehr, sehr wissenschaftlich. Und ich finde so hat mich irgendwie auch total gekriegt, weil sie sagt so irgendwie, können wir nicht dafür sorgen, dass Liebe das ordnende Element irgendwie ist, so in dem, wie wir unsere Gesellschaft strukturieren, so. Und wenn ich irgendwie sage, so Empathie ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, so dass viele Leute das irgendwie scheinbar wegdrücken, so, ne? Dann denke ich auch an, weiß ich nicht, dann denke ich auch an Management-Ebenen, in denen ja häufig auch viele Männer sind, die dann irgendwie sich wahrscheinlich irgendwie so das Gefühl haben, sie dürfen auch nicht zu empathisch sein, weil wenn sie alle auf alle Befindlichkeiten der MitarbeiterInnen hören würden, dann wären sie nur noch irgendwie mit Hände streicheln oder mit irgendwie Umarmen beschäftigt und können sich gar nicht mehr aufs Geld verdienen irgendwie konzentrieren. Und ich muss sagen, das ist aber inzwischen eine Sache, die mir total irgendwie Angst macht. Ich war früher auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, irgendwie Karriere und Geld machen und Business ist irgendwie so das Allerwichtigste. Aber inzwischen habe, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass Empathie ist so eine der wichtigsten Sachen, die uns gerade einfach als Gesellschaft fehlen. Und ey, Corona zeigt es doch total offensichtlich so. Mhm. Weißt du, so das Maximum an Empathie, was ein paar Leute auf die Reihe kriegen, ist sich auf den fucking Balkon stellen und zu klatschen. So.
Mit Empathie verdient man halt kein Geld.
Ja.
Es gibt kein ich wüsste jetzt nicht, welchen Beruf oder...
Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich in der Pflege, wahrscheinlich in der Psychotherapie. Das sind so, ich glaube, so diese, die auch, werden ja auch so Care-Berufe gelabelt irgendwie.
Ja,
oder?
Die verdienen ja nicht viel.
Nee, ne? Genau. Nein. Ach so, du meinst einen Beruf, in dem man damit auch viel Geld verdienen kann.
Ja, also wo ist Empathie denn wirklich offiziell was wert? Also mit Wert meine ich in unserer Gesellschaft. Also mir ist das auch ganz viel wert, aber die Leute denken halt, damit kann ich kein Geld verdienen. Also.
Ja.
Und selbst mit Wut kann man Geld verdienen. Wenn ich wütend bin im Internet, dann verdienen Leute daran Geld. Mit Empathie nicht. Also, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber was kannst du denn nicht besonders gut? Viele können nicht gut empathisch sein. Was kannst du nicht gut?
Ja, also das... Über die Konflikte ansprechen, haben wir uns ja jetzt schon ausführlich unterhalten.
Dazu habe ich einen guten Spruch, by the way.
Okay.
Wer den falschen Frieden wahrt, führt einen Krieg mit sich selbst.
Ja, das fühle ich sehr auf jeden Fall, definitiv. Das kann ich nicht so gut, also ich kann nicht so gut Dinge gehen lassen. Ich bin ein super perfektionistischer, super ehrgeiziger Mensch. Das hat mir ganz viele gute Sachen auch gebracht und ich glaube auch, dass es eine Eigenschaft ist, die viele Leute an mir schätzen. Aber das nimmt bei mir teilweise auch wirklich Formen von, wirklich selbstzerstörerische Formen an. Also irgendwie Pause machen. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren eine Woche Urlaub gemacht. So. Das ist halt schon krass. So, ne? Und gerade in dieser künstlerischen Tätigkeit ist es jetzt auch nicht selten, dass man irgendwie halt dann auch mal das Wochenende durcharbeitet. Und dann ist plötzlich Montag so und du denkst dir so, ich habe jetzt eigentlich gar keinen Tag Pause gemacht. So, ja, ne, aber dann
hast du
ein
schlechtes Gewissen, wenn du Pause machst?
Ja, voll. Ja. Also, ey, das ist so schlimm. Ich stehe sonntags auf, also es passiert zumindest, dass ich irgendwie sonntags aufstehe und dann ist halt irgendwie so eigentlich nichts zu tun. Und dann merke ich so, dann habe ich so einen kleinen Zettel auf meinem Küchentisch liegen, wo so nach und nach kommen so Strichpunkte so dazu, weißt du? Und dann ist es plötzlich eine fucking To-Do-Liste so.
Ja.
Und dann bin ich doch wieder bis 17 Uhr beschäftigt. Und dann kann ich so sagen, so, okay, alles klar, jetzt kannst du auch Pause machen.
Also kannst du dich auch nicht langweilen.
Boah, das kann ich überhaupt nicht.
Echt?
Also
ich lieb's.
Wie gesagt, ich bin jetzt ja gerade in dieser systemischen Beratung und der systemische Berater, der versucht wirklich seit Wochen, mich dazu zu kriegen, dass er sagt so, ihre einzige Aufgabe, die sie haben, ist, sich 2 Stunden hinzusetzen und nichts zu machen.
Ja, tu es.
So, und es jedes Mal sage ich so, ja, das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft. Mehr. Es war zu viel zu tun und er ist so... Ja.
Nee, würde ich auch jedem raten. Sage ich auch, aber gut, du bist ja kreativ, von daher ist das jetzt nicht dein Problem, aber ist für die Kreativität auch sehr gut.
Ja, glaube ich, ja. Ja, also ich merke das ja auch. Wenn ich, also wie gesagt, ich habe dann eine Woche Urlaub gemacht und dann auch viel ich liebe es ja eigentlich zu lesen und das sind ja, für mich ist das immer so, wenn ich dann mal Urlaub, auch in der Vergangenheit mal Urlaub gemacht habe, dann habe ich irgendwie direkt immer so 5 Bücher dann im Urlaub gelesen. Und dann, ich merke das auch, ich komme mit so einem dicken Stapel Notizen aus dem Urlaub zurück, weil ich dann mein Gehirn fängt direkt, vielleicht ein Wort gelesen, darüber könntest du schreiben, das könntest du mal. So, das ist super inspirierend, das funktioniert voll gut für mich.
Ja.
Aber ich nehme es mir viel zu selten, auf jeden Fall.
Ja, wobei Lesen, glaube ich, gehört schon auch in die Kategorie Entspannung. Also das ist ja nicht Arbeit, von daher.
Ja, es kommt drauf an. Ich muss tatsächlich sagen, dass eine Sache, die ich gelernt habe über die schreibende Tätigkeit, ist, wenn du, und das, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber das ist ein super wahrer Spruch, wenn du schreiben willst, musst du lesen. So, deswegen in gewisser Weise, aufgrund meiner Tätigkeit, ist es für mich jetzt auch wieder Arbeiten, aber es ist trotzdem eine Sache, die, also ich bin jetzt nicht Lektor oder so, deswegen ist es für mich immer noch einfach doch hauptsächlich schon auch Spaß und Entspannung. Ja. So, ne? Aber es triggert bei mir natürlich direkt wieder Gedanken, die dann aufs Schreiben gezogen sind, deswegen es ist selten, dass ich mal so einfach nur so eine halbe Stunde ein Buch einfach nur lese, ohne mir dann zu denken, so nochmal einen Satz zu fotografieren oder irgendwie was kurz aufzuschreiben oder sowas. Ja, aber ja.
Wir haben so eine kleine Kategorie, die nennt sich der Lebenslauf des Scheiterns. Mhm. Wann hast du das letzte Mal einen Lebenslauf geschrieben?
Als ich mich, nachdem wir die Firma platt gemacht haben, habe ich mich beworben und habe nochmal 2 Jahre angestellt gearbeitet, weil ich hatte bis dahin seit meinem Studium immer selbstständig gearbeitet. Mhm. Und ich wollte nicht direkt in die nächste Selbstständigkeit, also irgendwie war mir klar, dass ich schon gut funktioniere als selbstständiger Mensch. Aber ich wollte das nicht direkt machen, sondern ich habe gedacht, okay, ich will jetzt einfach einmal auch in einem Angestelltenverhältnis sein, ich will einmal meine 8 Stunden haben und danach den, weißt du, so den Stift fallen lassen und nach Hause gehen und nicht mehr drüber nachdenken. Das will ich einmal zumindest einmal gemacht haben. Und dann habe ich mich 2016 beworben, auch in einer, also ich war trotzdem auch Programmierer, aber habe mich dann einfach bei einer Firma beworben. Das war dann 2016, da habe ich einen Lebenslauf geschrieben. Mhm. Und seitdem... Ey, das stimmt nicht. Ich habe, als ich mich beworben habe für so eine KünstlerInnenförderung, musste ich auch...
Stimmt, für euer Video, ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe auf Instagram gesagt, der macht das alles alleine. Und dann habe ich gesehen, Initiative, irgendwas. Ah, nee, doch, Fördergelder. Mm.
Ja. Boah, ja, ey, das geht. Also, es ist trotzdem noch wirklich... Also, organisiert und so ist es alles selber, aber ja. Finanziell alleine, wenn, also dann müsste ich einfach reich sein, um das zu. Würde leider, das geht nicht. Ja. Nee, so
aber
viel.
Es ist ja auch Arbeit, die Fördergelder zu beantragen. Also ja, das voll, ist klar. Mega anstrengend,
ey,
ne?
Ich habe die aller sexy, ich habe wirklich eine sehr sexy Bewerbung geschrieben, das muss man wirklich auch sagen. Es war schon sehr, sehr ausgecheckt so. Aber ja, definitiv total Arbeit. Mhm. Also wir mussten ja auch Songs einreichen, ne? Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, wirklich eine super lange Bewerbung geschrieben. Ey, das ist ja auch nicht einfach irgendwie hingeklatscht. Da schreibst du auch nicht einfach rein, hey Leute, ich will euer Geld, sondern du musst ja das Projekt beschreiben. Und dieses Manic Pixie Dream Boy Projekt ist einfach, also das Teil 1 ist jetzt rausgekommen, es wird eine Trilogie werden, das ist eine riesige Story und super viel Konzept dahinter und das alles irgendwie aufzuschreiben, zu ordnen und sowas, ja, ist schon viel Arbeit gewesen.
Auch. Ich liebe die Videos und vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch ganz wichtig zu wissen, es gibt so viele Fördertöpfe in so vielen Bereichen, von denen die Leute gar nichts wissen, ob das jetzt Deutschland ist oder europaweit. Hätte ich das mal vorher gewusst, ich glaube, ich hätte mir viel sparen können, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gerade wenn Leute jung sind, also so bis 25 oder 27 gibt es super viele Stipendien, also sollte man auf jeden Fall auschecken.
Echt jetzt? Ja. Warum nicht für die Älteren? Was ist da?
Ja, das ist dann irgendwie, unfair. Ja, das ist immer noch so ein bisschen jung. Ja.
Das ist ein bisschen für mich diskriminiert, aber okay. Hast oder hattest du Süchte?
Gott sei Dank ist, also was so Drogen angeht, bin ich sehr gut immer durch alles gekommen. Also ich hatte nie irgendwas, wo ich gedacht habe, so boah, jetzt halt da habe ich irgendwie, habe ich super viel Alkohol getrunken oder sowas. Nee, da habe ich tatsächlich gar kein Problem mehr mit. Auch jetzt gerade aufgrund meiner Situation, ne, also ich habe ja erzählt, irgendwie Therapie und bin jetzt auch gerade auch wieder auf der Suche nach einem Therapieplatz. Habe ich jetzt gerade auch eine Phase, wo ich jetzt gesagt habe, okay, ich trinke jetzt wirklich gar keinen Alkohol im Moment. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt nie viel Alkohol getrunken, aber gerade wenn man so Studio-Sessions macht, ist jetzt nicht unüblich, dass man irgendwie, wenn der Song fast fertig ist, dann holt man ein Sixpack Bier und dann trinkt man irgendwie so ein bisschen was und ist so Alltagstrinken ist irgendwie immer auch natürlich irgendwie präsent. Aber das war jetzt für mich gar kein Problem zu sagen, okay, ich mache jetzt gerade hier so eine 0-0-Phase. Ich merke, dass ich ganz häufig abends ich bin so ein krasser Süßigkeiten-Junkie. Mhm. Und ich glaube inzwischen, dass es eigentlich auch mit vielleicht von einem gar nicht so coolen Place herkommt, dass ich dann irgendwie dann abends dann irgendwie super viel nasche. Grundsätzlich unter Stress esse ich voll viel. Also ich habe auch aufgehört, mir fürs Büro viel Süßigkeiten zu holen, weil an dem Tag, wo ich das geholt habe, war das immer alles weg. So. Und ich glaube, dass halt so ein bisschen auch was mit Stressessen irgendwie so zu tun hat. So, ich glaube, dass das halt so eine Sache ist. Aber ich glaube, das halt hängt dann letzten Endes auch wieder mit diesem Pause machen zusammen, ja, sich selber Ruhe gönnen und ja, so, dass da irgendwie so eine Kompensation ist. Aber ansonsten, wonach bin ich süchtig? Also in dem eigentlichen Sinne nicht. Ich glaube, es gibt irgendwie Sachen, die finde ich total geil. So, aber ich habe früher auch über Konsum, ne, also gerade in der Zeit als Programmierer verdienst du nicht schlecht so. Mhm. Und ich habe Klamotten bestellt ohne Ende, Technik-Gadgets gekauft ohne Ende, ja, irgendwie sowas. Aber da habe ich irgendwie auch gemerkt, okay, das waren, ich meine, so funktioniert ja auch fucking Kapitalismus so, ne? Das ist, es ist einfach irgendwie, du schüttest dann halt irgendwie Glückshormone aus, wenn du irgendwie einkaufst so. Und das ist auch eine Sache, wo ich gelernt habe, auch das für mich runterzufahren und lieber versuchen irgendwie das aus gemeinsam mit Freunden sein, zu ziehen oder eben aus Musik machen irgendwie, ne, da irgendwie so meine Happy Moments irgendwie draus zu ziehen. Deswegen, also ich glaube, so dieses Thema Sucht, das ist, gibt's nicht viele Sachen, die mich so richtig kriegen.
Deine Währung ist ja wahrscheinlich auch eher so nicht Geld, sondern Zeit. Und das haben ja nicht viele, das sehen nicht viele so.
Ja, ey, das ist also in dem Moment, wo ich den Schritt gemacht habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt ausschließlich Künstler und Musiker, es gibt immer wieder Momente, wo ich merke, wie krass das meine Lebenszeit verändert. Also das hat meinen Blick auch so darauf irgendwie total verändert. Auf der einen Seite, wir haben eingangs ja darüber gesprochen, dass es auch sehr viel, also sehr anstrengend sein kann, sich so viel mit sich selber zu beschäftigen. Aber wer hat so viel Zeit, sich mit sich selber auseinanderzusetzen? Ja. Wenn du in so einem Dayjob bist, dann erwartet man ja eigentlich von dir, dass du dich die 8 Stunden, die du arbeitest, oder die 10 Stunden, die du arbeitest, nicht mit dir selber auseinandersetzt. So. Sondern das ist sowas, das kannst du in deiner Freizeit machen irgendwie, ne? Da kannst du am Wochenende machen und Dings und.
Aber ich glaube, das wollen die Menschen gar nicht. Ich glaube, die Menschen wollen sich gar nicht so dolle mit sich selber auseinandersetzen.
Ich glaube, die Gesellschaft, also ich nehme mal an, wir sind so in einer ähnlichen Bubble auch auf Social Media und so, und die sich auf jeden Fall eigentlich alle wünschen, die ich so erlebe in meiner Bubble auf Twitter und auf Instagram und so. Diese Gesellschaft wird es nicht geben, wenn die Leute nicht anfangen, sich mit sich selber auch auseinanderzusetzen, weil ohne, dann sind wir auch wieder bei Empathie. Das wird es nämlich nicht funktionieren. Wie willst du denn empathisch sein gegenüber anderen, wenn du das gar nicht dir gegenüber selber sein kannst, so, ne?
Good point.
Und ich glaube, die Gesellschaft, die wir haben wollen, muss eine Gesellschaft sein, in der wir uns mit uns auseinandersetzen. So, eine der krassesten Erkenntnisse der letzten Jahre, die ich hatte, war, als ich dann in dieses Angestelltenverhältnis gegangen bin, habe ich mich nur für 4 Tage die Woche anstellen lassen.
Sehr gut.
Und plötzlich war so viel mehr Zeit für mich selber da. Da fing es dann auch an, dass ich mich mit dem Feminismus auseinandergesetzt habe, dass ich gesagt habe, okay, meine Musik wird jetzt politischer, weil ich irgendwie Zeit hatte, mich auch mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen, mich zu fragen, was ist das für eine Welt, in der ich eigentlich leben möchte? Ah, okay, ja gut, da werde ich nicht hinkommen, wenn es nicht auch MusikerInnen gibt, die diese Themen ansprechen und die Vorbilder in diesem Bereich sind. Also okay, vielleicht kann ich das sein, also fange ich an, so darüber zu schreiben. Yeah. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn man sich das mal klar macht, du arbeitest 5 Tage die Woche, dann kommst du abends nach Hause, kannst vielleicht noch irgendwie, machst dir was zu essen, dann bist du fertig und setzt dich auf die Couch. Da passiert keine großartige Auseinandersetzung. Dann hast du den Samstag, um deine Bude zu putzen, um einkaufen zu gehen, um, weiß ich nicht, irgendwelche Erledigungen zu machen, dann gehst du Samstagabend feiern, weil das hast du dir verdient, das steht dir auch zu, das sollst du auch tun, so. Und dann bist du am Sonntag so im Arsch, dass du dann halt irgendwie dich einfach nur ausruhst und auch wieder nur auf der Couch chillst, so. Wo soll da irgendwie Platz sein, dich mit der Gesellschaft, dich mit Politik, dich mit komplexeren Themen und vor allen Dingen mit dir selber auseinanderzusetzen, so. Das ist nicht da. Ja. Also wenn ich irgendwas Leuten empfehlen kann, sage ich immer so, okay, wenn du angestellt bist, dann macht es irgendwie möglich, dass du nur 4 Tage die Woche, das wird dein Leben verändern. Also es hat mein Leben krass verändert.
Und ich habe auch die Hoffnung, dass das gesellschaftsfähig wird, also weil die 40-Stunden-Woche, die kommt ja von ganz anderen Zeiten. Also man spricht ja jetzt schon davon, dass viele Firmen, also zumindest im Norden,
das schon so machen. Und ja. es ist sogar bewiesen, dass die Leute produktiver sind, weil sie freuen ja. sich so sehr ja. über diesen gewonnenen Tag, ja. dass sie sagen, go, go, go,
ja.
statt halt über die 5 Tage noch eine halbe Stunde auf Facebook, dann vielleicht noch der Kaffee irgendwie ja. an der Theke. Das ist so mein Traum irgendwie, dass wir da alle gemeinsam sogar hin können.
Voll. Ich glaube das auch. Ich finde immer, wenn ich das lese, dann denke ich mir auch immer so, dann denke ich mir allerdings, dann wird den Leuten verkauft, tut was Gutes für eure Mitarbeiter, aber MitarbeiterInnen, aber macht es nicht für die, sondern die sind am Ende produktiver, so nach dem Motto, auch unter kapitalistischen Gesichtspunkten ist das dann für euch besser. So tut auch einfach, also wirklich, es wird euch weiterbringen, wenn ihr den Menschen, die für dich arbeiten, wenn du denen Zeit einräumst, sich mit komplexeren Themen auseinanderzusetzen, weil wenn du dir nur Zombies, weißt du, also
die arbeiten auch nicht gut.
Ja, und du willst irgendwie, am Ende will man doch Leute, die mitdenken und die irgendwie geile Ideen entwickeln. Und wenn du die aber immer nur so eng hältst, in so einem engen Stall so, dann wie sollen die, also man denkt, sagt immer so, think out of the box, so ein richtiges Bullshit-Bingo-Agenturwort, so, ne? Mhm. So Agenturen wahrscheinlich, die sich so nennen oder sowas, so outside the box, I don't know, gibt es bestimmt irgendeine Agentur, die so heißt. Aber das sind so, aber dann gehst du in die Agentur und es sind nur Boxen. So.
Ja.
Also du erwartest das von den Leuten, die für dich am Schreibtisch sitzen, aber du als Chef, du als Management, denk du doch mal out of the box. So. Sag den Leuten doch mal so, okay, alles klar, ihr habt jetzt einfach mal, ihr arbeitet jetzt nur 4 Tage die Woche, gucken wir mal, was passiert. So. Ja, ich bin
da, und auch zu experimentieren, ne? Und zu
total, ja, total. Ja. Also ich bin da immer, also ich bin da sehr, wie du merkst, irgendwie, ich bin auf jeden Fall sehr emotional da, weil ich für mich so krass gemerkt habe, was das mit mir gemacht hat. So, ne? Und ich glaube, ich bin eine Person, die viel nachdenkt und die irgendwie viele Ideen hat, aber ich glaube, dass ganz viele andere Menschen das auch wären und nur die Art und Weise, wie wir leben, das nicht unbedingt zulässt.
Ich habe auch das Gefühl, dass viele Arbeitgeber auch gar nicht, also wenn ich ein fetter Arbeitgeber wäre, dann wäre mein Anspruch sicherlich, wir müssen alle unsere Miete bezahlen. Okay, verstehe ich. Aber ich hätte auch Bock, ein guter Arbeitgeber zu sein.
Ja.
Weißt du, ich hätte das gerne, dass Leute da rausgehen und sagen, mega. So. Und dann sagen mir aber auch Menschen, ja, aber wenn du den Leuten zu viel Freiheiten lässt oder zu nett bist, dann werden die auch, also dieses alte Zuckerbrot und Peitsche-Ding-Prinzip, ja. Und ich denke irgendwie so, ja, das ist vielleicht stimmt, aber es muss sich ja auch alles entwickeln. Das kann ja nicht von einem Tag auf den anderen sich so ändern. Und keine Ahnung, mir würde mein Herz aufgehen, wenn ich ein guter Arbeitgeber wäre. Und dann schalten die irgendwelche, ich war schon bei Firmen, da dachte ich mir, ich spinne. Die schalten dann Kampagnen, setzen voll viel Geld ein, um irgendwie gut dazustehen. Wo ich sage, kleiner Tipp, nimm das Geld, bezahl die Leute gut, dass sie nicht einen zweiten Job brauchen.
Ja.
Das spricht sich rum, ist sogar auch wiederum Marketing bewiesen. Wenn du einer Person was Negatives sagst, wissen es 8 Leute. Das bedeutet, wenn ich einen zweiten Job machen muss, weil mein Arbeitgeber mich nicht gut bezahlt, dann werden das sehr viele Leute erfahren. Die werden keinen Bock auf diese Firma haben. So. Und aber stattdessen schalten sie halt Kampagnen und tun Gott weiß was oder haben nur Einjahresverträge, wo ich auch denke.
Naja,
abgefahren. Ja, so ist das. Aber ich bin voll bei dir. Also normalerweise bin ich da so emotional. Aber ich habe gerade auch gemerkt, krass, irgendwie seit Monaten ist da wahrscheinlich schon etwas so, jetzt nicht gestorben, das ist jetzt auch übertrieben, aber irgendwas ist schon so ein bisschen negativer geworden. Lohnt es sich, ein guter Mensch zu sein?
Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Philosophie studiert und jetzt muss ich irgendwie an Kant denken und den guten Willen und der sagt so, was macht eine wirklich gute Tat aus? Und er sagt halt, wenn dahinter der gute Wille steckt, so, wenn dahinter der reine gute Wille steckt, wenn es nicht eine Absicht war irgendwie, ne, wenn du nicht wolltest, dass die Person dich dafür dann mag oder so, sondern dass, wenn du es wirklich gemacht hast, einfach aus dem guten Willen, so. Und das ist eine ethisch-moralisch gute Tat. Und wenn man so ein bisschen von dieser Maxime, von diesem Prinzip irgendwie hat, dass man sagt, ich möchte ein guter Mensch sein, um ein guter Mensch zu sein und nicht, damit ich das irgendwie in 2 Stunden auf Instagram posten kann, was ich Geiles gemacht habe. So, ich möchte nicht spenden, um es irgendwie danach publik zu machen. Ich möchte dir nicht helfen, um danach allen zu erzählen, wie ich dir geholfen habe, sondern ich möchte dir helfen, weil ich diese gute Tat tun möchte, das hat an sich einfach einen Wert. Und ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Und es wird Situationen geben, in denen du ein guter Mensch bist, wo du am Ende sagst, fuck, so, ich habe davon eigentlich nichts gehabt, aber das ist nicht, also das macht einen guten Menschen aus, dass er nicht drauf guckt, was er am Ende davon hat.
So. Ja. Mir hat mal jemand aber gesagt, dass alles, was du tust, hat immer einen Hintergedanken. Und ich fand's so scheiße. Weil ich wollte nicht wie Mutter Teresa klingen, aber ich war so, fuck you, nein. Manchmal tut man einfach, weil man wirklich was Gutes machen möchte. Ja. Und dann sagt er, nee, du hast immer einen Hintergedanken.
War das zufälligerweise eine Biologin oder Medizinerin oder Mediziner, Neurowissenschaftlerin oder so? Weil ich glaube, so in dem Moment, wo du in diesen Bereich kommst, so dann, das klar, natürlich. Wie sollte man wissen, so Sigmund Freud, das Unbewusste mäßig.
Ach so, ja.
Weißt du, ich weiß ja selber am Ende nicht alle meine Motivationen.
Aber manchmal macht Spaß, was Gutes zu tun.
Voll.
Es macht einfach manchmal Spaß. Und vielleicht ist es ja auch unterschiedlich. Vielleicht gibt es die Menschen, die da ein bisschen berechnender sind und deswegen glauben die, das ist bei jedem so. Weil ich glaube, das checken ja auch ganz viele Leute nicht. Also ich inklusive mir ganz oft, das habe ich auch nicht verstanden, dass ich nicht von mir ausgehen kann, sondern da noch ganz, ganz viele andere Köpfe sind, die voll anders funktionieren als mein Hirn. Mhm. So. Dann komme ich mit zu unseren Glückskeksen.
Oha.
Ja, du darfst ja einen austun, aber sie sind leider nicht vegan, deswegen nicht essen.
Okay, ich nehme das hier.
Mhm. So.
Hä, das hast du doch da reingeschrieben.
Hab ich das? Hab ich das? Sind Sie sich dann sicher?
Okay, lese ich zuerst vor? Oder
ja.
Lese du? Okay. Careful what you wish for, you just might get it all. Von Drake.
Hast du schon mal was bekommen und dachtest, ey, ich müsste jetzt glücklich sein, ich muss doch jetzt glücklich sein, aber ich bin's nicht.
Ey, definitiv, für mich ist das so eine der krassen Geschichten für mich mit der künstlerischen Tätigkeit, ne? Das ist halt so, ich hab in meinem Kinderzimmer, ich habe zwei Schwestern und wir hatten so ein gemeinsames Kinderzimmer lange Zeit, bis ich so, ich weiß nicht, so 10 war oder sowas, haben wir uns zu dritt dieses Zimmer geteilt. Und ich weiß noch, wie wir uns um die Stereoanlage gestritten haben und dann habe ich gewonnen, weil ich der Älteste bin. Und dann habe ich irgendwie Just the Best oder Bravo Hits, was man damals diese Sampler hatte, so, das habe ich dann irgendwie eingelegt und ich hatte so die Haarbürste von meinen Schwestern so und ich habe damit irgendwie so performt, ne? Und ich habe mir das so gewünscht, so, ne, auch damals, ich weiß, wie hieß diese Sendung, auf RTL gab es immer so eine Sendung, wo auch
Mini Playback Show,
ja, so eher wie so ein Chart Show, wie die Top of the Pops,
ja, genau.
Und diese Sendung habe ich immer geguckt und ich dachte so, das will ich sein, so, ne?
Mhm.
Und dann treffe ich die Entscheidung und sage, okay, jetzt will ich das sein, ich entscheide mich jetzt dazu, ich lasse diesem Wunsch, diesem Kindheitstraum, mache ich jetzt Raum, so. Und dann passieren halt solche, also weißt du, dann habe ich halt solche Phasen, wie ich dann jetzt in den letzten Jahren hatte, also dann irgendwie eine Trennung, die in irgendeiner Weise auch damit zu tun hatte, dann Phasen, die wirklich, wirklich tief traurig waren, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt anfangen, eine Therapie zu machen, weil das in mir auch Sachen aufgerissen und aufgemacht hat, wo ich sage, okay, ich komme nicht mehr so wirklich alleine damit klar, ich muss mir jetzt Hilfe suchen.
Mhm.
Ich würde sagen, also ich habe einfach einen hohen Preis dafür gezahlt. Mhm. Und das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich diese Tätigkeit noch 20 Jahre lang machen. Ich weiß es einfach noch nicht, weil ich zahle auch immer noch einen hohen Preis dafür, weil Selbstzweifel, Angst vor dem Scheitern, um mal auch hier den Titel zu droppen, irgendwie auch mal einzubauen, Angst davor zu scheitern, Angst zu versagen, dass
Aber
ich selber
wann, so... Ab wann scheiterst du? Ab wann glaubst du, bist du gescheitert?
Ja, das ist glaube ich, eine super individuelle Frage. Also für mich persönlich ist das heutzutage natürlich irgendwie an Zahlen geknüpft. So natürlich irgendwie die Frage, kann ich irgendwann mit der Musik so viel Geld verdienen, dass ich nicht immer eine Initiative Musik brauche, ne, wir haben so viele Leute haben mitgearbeitet an diesem Album und die haben das ja alle gemacht oder die allermeisten von denen haben das ohne Gage gemacht, weil die an das Projekt geglaubt haben, so, ne. Und klar, wir hatten Kosten, aber die Kosten sind dann draufgegangen für die Locations von den Videos oder weil wir irgendwie Merchandise gedruckt haben oder weiß ich nicht, ne. Ja. Produktionskosten, Studiokosten, solche Sachen. Ne? Ja. Aber die Leute, die daran gearbeitet haben, von denen haben die wenigsten wirklich eine Gage, eine Bezahlung bekommen. Und ich möchte an den Punkt kommen, wo ich sage, ich bezahle die alle. Mann. So, ne?
Ja.
So, das und in 3 Jahren dazustehen und immer noch zu sagen, hey Leute, könnt ihr es vielleicht doch nochmal umsonst machen, so, weil ich habe kein Geld. So, das wäre, glaube ich, so eine Sache, wo ich das Gefühl hatte zu scheitern. So, ne? Und die Angst davor, so, die keine Ahnung, nachts aufwachen und drüber nachzudenken, wie man irgendwie was auf die Beine gestellt bekommt und wie man mit irgendwas umgeht oder dass man unzufrieden ist mit einem Song und nochmal 1000 Mal über gewisse Zeilen nachdenkt. So, das sind so Momente, wo ich merke, das kostet mich wahnsinnig viel Kraft und ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, das jetzt noch 15 Jahre oder 20 Jahre, wie lange auch immer noch weiterzumachen. So. So, deswegen... Es ist ein hoher Preis, den ich zahle für ganz viele tolle Sachen, die ich davon bekomme, von dem Künstler sein. Aber der Preis ist hoch und ich weiß nicht, wie lange ich den zahlen kann einfach.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, kenne ich auch. Und es ist immer so unangenehm, auch Leute zu fragen, dass sie es umsonst machen, weil,
wie natürlich. Du sagst,
man hätte am liebsten Bock, den hier zu machen und jeden wirklich damit
zuzuschmeißen.
Ja, und ich muss auch sagen, mich hat dieses Thema, sein Ziel erreichen, so lange beschäftigt, weil ich ganz oft schon Ziele erreicht habe und ich war nicht glücklich. Mhm. Ich war nicht glücklich und ich habe mich dann selber so verurteilt, weil ich nicht glücklich war und dachte, du musst es aber jetzt sein. Mhm. Was macht dich dann überhaupt glücklich? Und ich habe aber auch gemerkt, dass das nur eine Illusion war, zu glauben, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das und dann und vor allem ist es natürlich auch durch andere Menschen, also ich will denen nicht die Schuld geben, aber es wird natürlich suggeriert, wenn du das und das machst, bist du glücklich, aber das, was auf Instagram und Co. stattfindet, ist halt nicht immer die Realität. Also wie oft war ich schon auf, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wie oft war ich schon auf einer Veranstaltung, die einfach lame war? Und alle haben davon gepostet und die fanden es auch lame. Ja. Ich habe die ja auch gesehen, die fanden es lame. Ja. Aber alle haben davon gepostet und jeder, der nicht dabei war, dachte sich, Mensch, wäre ich mal dabei gewesen.
Ja.
So.
Ja.
Aber machst du dir dann noch Ziele? Gibt es noch so Ziele, wo du sagst, ja, das will ich erreichen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich schon viel, viel geduldiger mit mir geworden bin. Ich war früher... glaube ich auch, weil ich natürlich viel weniger Zeit hatte. Ne? Ich habe es nur abends und am Wochenende war ich Musiker irgendwie. Mhm. Ne? Dann habe ich natürlich noch mehr Druck gehabt, in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. So. Ich bin da schon viel, viel geduldiger geworden. Aber also Johannes und Elias machen immer noch Witze darüber. So. Ich glaube, 2019 habe ich gesagt, okay Jungs, in 5 Jahren spielen wir Waldbühne Berlin. So. Ja. Das war so, ja. also klar, ich mache das immer noch. Total, ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt ein großes Wort, aber vielleicht ist es auch menschlich, Träume zu haben und die ganze Zeit irgendwie so, ne? Also das ist, glaube ich, ganz normal und das ist auch okay. Also dafür verurteile ich mich auch nicht selber.
Ich habe, als du vorhin erzählt hast, wie du in deinem Kinderzimmer performt hast, musste ich gerade daran denken. Es hört sich jetzt mega absurd an, aber ich dachte als Kind, wenn du bestimmte Dinge erlebt hast, die nicht so schön waren oder unter bestimmten Umständen aufgewachsen bist, dadurch, dass ich viele Interviews von Stars geguckt habe, dachte ich, okay, wenn man eine scheiß Kindheit hat, wird man ein Star. So, und ich dachte, es ist wirklich eine Qualifikation. Mhm. So. Und jetzt sitze ich hier und denke mir so, was ist jetzt hier los?
Wo ist mein Ruhm? So?
Ich dachte wirklich so, das ist die Voraussetzung, weil alle davon reden und hier bin ich.
Ja. Dazu eine Literaturempfehlung. Joey Goebel, Torture the Artist heißt es, auf Deutsch heißt das Buch Vincent. Mhm. Da geht es genau darum. Da geht es um so eine Agentur, die hingeht, Kinder nimmt, die so ein gewisses Potenzial haben und denen das Leben zur Hölle macht und damit die halt krasse Genies werden.
Das ist
super
mein Ding.
Krasse das Geschichte.
Ist Buch, sagst aber, du?
Aber es ist ein Roman. Genau, es ist ein Roman. Geil. Es ist richtig abgefahren. Also fand ich super krass.
Glaubst du denn, man muss leiden, um ein guter Künstler zu sein? Wenn du Philosophie studiert hast, dann wirst du da jetzt eine Antwort drauf haben.
mein Philosophiestudium, weiß ich gar nicht, was mein Philosophiestudium dazu sagen würde. Es gibt eine Stelle aus dem Taylor Swift Tiny Desk Konzert,
ja,
wo sie davon erzählt, dass sie Angst hat, oder sie hatte immer so krass Angst vor dem Moment glücklich zu sein, weil sie dann dachte, sie kann keine Breakup-Songs mehr schreiben. Und sie liebt Breakup-Songs. Und ich verstehe dich 100%, Taylor, ich liebe Breakup-Songs.
Ja.
Und ich habe natürlich auch gedacht, okay, brauche ich immer wieder eine neue Trennung, um immer wieder Stoff zu haben für Breakup-Songs. So. Und dann, sie erzählt dann halt aber davon, dass sie dann irgendwie dann in eine Beziehung gekommen ist, wo sie so happy war. Und sie konnte trotzdem die Breakup-Songs schreiben. Und dann war sie so, oh mein Gott, es geht beides so. Und das ist so voll der wholesome Moment. Und es ist super cool, wie sie es erzählt. Und ich möchte auch daran glauben. Ich kann es dir nicht 100% sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe ganz viele Songs, ganz viele für mich persönlich Lieblingssongs auch geschrieben, aus einem Schmerz heraus. Und es funktioniert auf jeden Fall. Aber ich möchte daran glauben, dass es nicht eine notwendige Komponente ist. Zumindest nicht immer wieder neu. Wir haben in unserem Leben, alle Leute haben in ihrem Leben Schmerz erlebt. Ist so, und ich glaube, es wird nicht ohne gehen, aber ich will glauben, dass es keine notwendige Komponente sein muss für große und gute Kunst.
Ja. Ich habe auch mal ein Stand-up gesehen, muss ich aber allerdings reinschneiden, weil ich mich gerade nicht an die Comedian erinnern kann, also ihren Namen. Die meinte, dass das einfach nur eine scheiß Romantisierung ist von Leid.
Ja,
damit sich die Leute das wieder schönreden können. Also es ist was dran. Da bin ich schon auch, irgendwas ist dran. Aber ich bin mir auch sicher, es geht auch glücklich. Zwar nicht immer, weil du kannst nicht konstant glücklich sein, aber ich will mir das zumindest nicht mehr so einreden, dass mein Leid, selbst mein Leid wird also.
Ja, ja, voll.
Alles macht Geld. Ja, irgendwie will ich auch glücklich sein oder das anstreben, Glück, so ja, und trotzdem meinen Job machen zu können, kreativ zu sein. So.
Absolut.
Mhm. Cool. Ich hatte in meinem Glückskeks drinnen, Drake ist auch nicht glücklich.
Ah ja.
Von einem fantastischen Künstler namens Conny. Also nur damit du siehst, stand wirklich.
Geil, also okay.
kannst du ein bisschen was zu dem Song sagen? Wir waren ja jetzt gerade beim Glücklichsein.
Ja. Ey, der Song ist auf jeden Fall für mich auch so ein bisschen so ein magischer Moment gewesen, weil ich gar nicht mehr so wirklich erzählen kann, wie ich das geschrieben habe. Und das sind eigentlich die geilsten, für mich eigentlich immer die geilsten Songs, wenn der Song fertig geschrieben ist und du legst den Stift weg und du weißt gar nicht, wie das gewesen ist, weil man wie in so einer Trance war. So. Und ich weiß, dass ich diese ersten 8 Zeilen, in denen ich erzähle, so, ich habe gelesen, Drake ist auch nicht glücklich, und dann sage ich so, klingt für mich so absurd, weil ich persönlich würde ja meinen rechten Arm geben dafür, um einen Tag nur zu sein wie Drake. So, wie kann es sein, dass er nicht glücklich ist? Und dann geht es irgendwie da um dieses, dann rede ich so mit mir selber und dann geht es irgendwie so um hypothetisch sich den Arm zu amputieren und das ist irgendwie so ein absurder Anfang. Und ich weiß noch, dass ich den habe ich so zwischen Tür und Angel einfach bei mir kurz zu Hause aufgeschrieben, weil ich irgendwie nur diese Idee hatte, das zu machen. Aber der Rest vom Song ist irgendwie passiert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich fand es irgendwie einfach wahnsinnig interessant, so diese Figur zu nehmen von Drake, die für mich auch für so eine Hypermaskulinität steht, ne? Also irgendwie, er thematisiert seine unendlich vielen Liebschaften regelmäßig. Er flext ja die ganze Zeit auch mit Kohle und irgendwie er steht für Erfolg, für Frauen, für Geld irgendwie. Und das sind so auch, das ist auch so ein Traum, der mir irgendwie seit meiner kleinen Kindheit, irgendwie jungen Kindheit irgendwie verkauft worden ist. Und diese Zeile, die ich in dem Song habe, ein gekaufter Traum ist günstig in der Anschaffung, aber die Nebenkosten können dich das Leben kosten. Das ist, bringt es für mich so krass auf den Punkt, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, du bekommst es ja kostenlos von den Medien, von egal, Filmen, Comics, Serien, alles, was wir damals geguckt haben, Musik, bekommst du so einen Traum erzählt, irgendwie Frauen und, also jetzt für mich, ich spreche jetzt aus meiner männlichen Perspektive, Geld, irgendwie, das sind alles so die Sachen, die glücklich machen. Mhm. Und dann reflektiere ich mich mit Anfang 30, die, und ich stehe da und ich hechle diesem Traum hinterher und egal wie sehr ich versuche, das zu machen, ich werde irgendwie nicht glücklich und dass man irgendwie so ein bisschen brechen muss mit diesem Traum und dann Drake so dieses Gefühl, also dann so eigentlich so die Erkenntnis zu haben, dieser Traum ist nicht echt, war dann, ist also dieses Drake ist auch nicht glücklich, letzten Endes ja für mich nur eine Metapher für, um zu sagen, dieser Traum, der mir da verkauft worden ist, der funktioniert so gar nicht.
Ja.
Zumindest nicht für mich, wahrscheinlich für die allerwenigsten. Und ja, deswegen fand ich, das war das irgendwie für mich so ein Vehikel und Bruno Mars und Drake sind da für mich eigentlich nur die Metaphern, um von diesem kaputten Traum zu erzählen. Ja, aber auf jeden Fall auch magischer Song, weil der auch so, der ist so anders, der ist so untypisch, der ist viel, die Strophen sind viel zu lang eigentlich für moderne Popmusik und trotzdem hat er irgendwie so viele Leute berührt und irgendwie viele Leute haben mich drauf angesprochen. Ja, auch auf jeden Fall ein magischer Song.
Und ein Ohrwurm, also bleibt schon echt hängen.
Cool.
Ja, ja. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich. Vielen, vielen Dank.
Ich danke
es
dir.
Ist nach sehr langer Zeit wieder ein, also das zweite Interview gewesen, das muss man noch ein bisschen reinkommen, aber ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen konnten was draus ziehen.
Das hoffe ich auch.
Und richte wirklich ganz, ganz liebe Grüße an alle Menschen, die an deinem Projekt auch arbeiten, weil das ist wirklich, man guckt und hört so gerne zu. Es ist so schön und auch wenn es vielleicht finanziell noch nicht so rüberkommt, also ich bin mir sicher, es gibt ganz vielen Leuten so wie mir, dass man sich wirklich denkt, Alter, ist das geil. Also wirklich, wie gesagt, ich habe es vorhin dir privat schon gesagt, bei dir und Balbina und bei Berghahn sitze ich wirklich zu Hause und schreie meinen Fernseher an.
Geil.
Und sage, mach die reich jetzt. Mach die reich. Deswegen, liebe Freunde, mach die reich. Ja. Alle Spotify gut, Spotify ist gut oder was ist das Beste? Wie machen wir das?
Wo ich am meisten, ey, man kann, ja, ey, ich finde, wenn Leute mich fragen, wie können sie mich am besten unterstützen, es gibt inzwischen so eine sehr kleine Merchandise-Kollektion, die man kaufen kann bei mir im Shop, die wir mit einem nachhaltigen Modelabel aus Köln machen. Cool. Da verdiene ich ein bisschen was dran. Und ansonsten, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, macht es für mich am meisten, schickt es an 5 Leute und sagt, wenn ihr es wirklich feiert, dann, also das bringt mir irgendwie am meisten, wenn es irgendwie gerade verteilt wird. So. Mhm. Weil klar, irgendwie, man kann auch mein Album auf Bandcamp kaufen, man kann, es gibt schon klar Möglichkeiten, auch jetzt in der Zukunft hoffentlich wieder auf Shows gehen und so. Das sind natürlich auch tolle Sachen. Aber ey, wenn eine richtig, also eine richtig ernst gemeinte Empfehlung, hey, hör dir das an, weil das hat mich richtig, richtig gekriegt. So, ja. Das ist im Moment noch eine der größten Geschenke oder die größten Unterstützung, die ich im Moment bekommen habe.
Und unterschätzt man auch sehr oft. Deswegen, alle Links findet ihr, die Kamera ist noch an, oder? Mhm. Alle Links findet ihr in der Infobox oder in den Shownotes, je nachdem, ob ihr uns heute nur zugehört habt oder auch zugeguckt habt, denn es gibt uns auf YouTube und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich und sage, abonniert den Channel, liked dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. Schuh!